alles hat mit einem Haushaltsreiniger angefangen, den eine Nonne auf Naturbasis hergestellt hat. Eigentlich nur für ihr Kloster gedacht, begeistert hat sie damit aber auch die anderen Frauen, denen sie das Ganze vorgeführt hat. Eine clevere Idee, aus der dann eine saubere Geschäftsstrategie entstanden ist. 16 Frauen in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá sind jetzt Unternehmerinnen und damit auf dem Weg aus der Armut. Peter Schwab, Lateinamerika-Referent bei Kolping International. Solche Beispiele, die gibt es, aber gleichzeitig gibt es ja auch andere Zahlen. Nach Angaben der Vereinten Nationen leben rund 18% aller Kolumbianer in Armut mit weniger als 2 US-Dollar am Tag. Wie würden Sie also die Lebensumstände der Menschen in Lateinamerika bezeichnen?
Sie sind völlig anders als das, was wir hier kennen. Ich will nicht sagen, dass alle Menschen im Elend leben. Es gibt in Lateinamerika extrem reiche Leute, die in Saus und Brausen in großem Luxus leben. Und das ist eines der markanten, glaube ich, Details, dass die Schere zwischen Arm und Reich noch viel deutlich größer ist als bei uns. Extreme Armut gleichzeitig und großer Reichtum auf der anderen Seite. Aber das Beispiel mit dem Haushaltsreiniger ist eigentlich ein klassisches. Da gibt es viele Beispiele, das sind gute Beispiele. Da geht es darum, die clevere Idee zu haben. Die haben nicht immer die Menschen selbst, die sich in der Armut bewegen und dort überleben müssen. Die kommen manchmal auch von außen. Aber so eine clevere Idee kann Konsequenzen haben und das Leben komplett verändern. Eine der wesentlichen, und es ist natürlich sehr komplex zu sagen, wie leben die Menschen in Lateinamerika, aber einer der großen Unterschiede ist, dass Bildung und Ausbildung immer Geld kostet. Und zwar viel Geld. Wenn wir reden über Studiengebühren von bis zu 500 Euro im Semester, kann ein lateinamerikanischer Vater, eine lateinamerikanische Mutter nur darüber lachen. So viel zahlen die in der Regel pro Monat für eine ordentliche Universität. Pro Monat. Und zwar Familien, die ein wesentlich geringeres Einkommen haben. Auch relativ wie bei uns. Grundbildung, Sekundarschule, Universität kosten in Lateinamerika enorm viel Geld. Ich bin immer wieder völlig ratlos, wenn ich mir angucke, wie die Familien das überhaupt leisten können. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, 60% im Durchschnitt der Wirtschaft Lateinamerikas wird im informellen Sektor abgewickelt. Da haben wir schon viel jetzt darüber gehört. Das bedeutet, von Menschen, die keinen Arbeitsvertrag haben, die kein ordentliches Arbeitsverhältnis haben, die keinerlei soziale Absicherung haben, also was wir kennen, ja, Krankenversicherung, Versicherung Arbeitslosengeld und dann auch noch eine Rentenversicherung. All diese Dinge sind bei 60% der Wirtschaft nicht bekannt. Und diese Familien müssen dafür sorgen, dass ihre Kinder, und sie haben in der Regel mehr als die durchschnittliche Familie in Deutschland, mehr Kinder, dass die eine ordentliche Bildung, Grundbildung, weiterführende Schulbildung und eventuell dann sogar ein Studium haben. Das ist eine enorme Leistung, die die Menschen dort vollbringen müssen, in der Hoffnung, dass es ihren Kindern mal besser geht. Vielleicht ist das einer der wesentlichen Merkmale, wie die Menschen in Lateinamerika leben.
Es ist bestimmt auch sehr schwierig, die Lebensumstände der Menschen in Afrika zu beschreiben. Trotzdem möchte ich Sie jetzt danach fragen, wie würden Sie die beschreiben?
Also die Wichtigkeit von Bildung, das ist eine Sache, fällt mir auch in Afrika immer wieder auf. Wenn man es eben sich leisten kann, dann wird in die Kinder investiert, in den meisten afrikanischen Ländern. Also es gibt 48 Länder südlich der Sahara. Man muss ja immer ein bisschen differenzieren. Aber in vielen Ländern, die ich kenne, ist es in der Tat so, dass wenn es eben geht, wird in Bildung investiert. Dazu kommt, dass in Afrika, glaube ich, die gesellschaftlichen Schichten noch nicht so stark abgegrenzt sind wie in Lateinamerika, dass auf 500 Jahre Kolonialherrschaft zurückschauen kann. Die meisten afrikanischen Gesellschaften sind immer noch relativ durchlässig, wenn man es dann wirklich schafft, die entsprechenden Kompetenzen, die entsprechenden Fähigkeiten zu erwerben. Aber das ist natürlich, sind nur relativ wenige, die das schaffen. Wenn man sich mal anguckt, wie die meisten normalen Leute leben, ein großer Unterschied ist zwischen Stadt und Land. In der Stadt wird man sehr viele finden, die entweder beim Staat angestellt sind, ein kleines Gehalt kriegen, damit irgendwie über die Runde kommen, oder noch mehr Leute, die sich eben in dem viel beschworenen informellen Sektor durchschlagen, indem die irgendwelche Leistungen oder Waren für die anderen dort anbieten. Der größte Teil der Bevölkerung in den meisten Ländern außerhalb Südafrikas lebt immer noch auf dem Land. Das sind überwiegend Subsistenzbauern, das heißt, die für den eigenen Bedarf anbauen. Plantagenwirtschaft spielt insgesamt in Afrika eine geringere Rolle als etwa in Asien oder Lateinamerika. Und da ist sowohl eine Chance als auch eine Herausforderung, weil es da schon noch vieles auch an Produktionspotenzial gibt, was durch Investitionen in den Bereich geweckt werden kann. Und das Kolpingwerk führt ja auch in vielen afrikanischen Ländern einiges, gerade im Bereich von Fortbildungsmaßnahmen für Bauern durch, um eben den Landwirten zu helfen, produktiver zu sein, mehr Geld zu haben und anstatt immer nur um die Existenz zu kämpfen, ja, in den Mittelstand aufzusteigen.
Zum Beispiel? Vielleicht ein Beispiel?
Ja, das Wichtigste, da haben wir an dieser Stelle auch zu anderen Zeitpunkten schon drüber gesprochen, sind unsere ganzen Kurse im Bereich Anwendung von Kompost, organischer Landbau, wo wir zum Teil Produktionssteigerungen in Tansania von über 100% haben, wo das Doppelte und Dreifache produziert wird, nur einfach, weil eben halt vernünftiger organischer Naturdünger hergestellt und entsprechend angewandt wird.
Das Stichwort informeller Sektor ist gerade eben nochmal gefallen. Keine soziale Absicherung, schlechte Bezahlung. Welche Möglichkeiten haben dann die Menschen noch?
Also der informelle Sektor ist zunächst mal ein Überlebensmechanismus. Also keiner wird sich jetzt selbstständig damit machen, dass er am Straßenrand Pfannkuchen brät oder Schuhe repariert. Das macht keiner, weil er es möchte, sondern das wird einfach gemacht, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Die Frage ist halt, was man halt tun kann, um den Menschen zu helfen, ihre Produktivität zu steigern, mehr Geld zu verdienen und dann eben den Übergang in eine sichere Existenz zu finden. Das hängt wieder sehr vom Land ab, das hängt wieder sehr, sehr von den Umständen ab. Ich erinnere mich an eine Erfolgsgeschichte in Kenia, wo jemand mit einer Nähmaschine angefangen hat und dann später 8 Nähmaschinen hatte und dann seinerseits wieder Leute beschäftigt hat. Eine andere Erfolgsgeschichte aus Uganda, wo eine Dame von uns Kleinkredit gekriegt hat und dann am Anfang einen kleinen Laden aufgemacht hat. Mittlerweile betreibt sie selber eine Sekundarschule und ihr Sohn ist Rektor dieser Schule. Also wir bemühen uns einfach durch andere Instrumente neben Fortbildung gehört dazu zum Beispiel auch Kleinkreditprogramme, es den Menschen zu ermöglichen, ja, ihre Produktivität zu verbessern, ihre Einkommen zu verbessern und dementsprechend auch ihre soziale Situation zu verbessern.
Insgesamt hat sich ja das internationale Kolpingwerk auf die Fahne geschrieben, die Arbeitsverhältnisse etwas sicherer zu machen. Was können Sie da konkret tun, Herr Schwab?
Also man kann natürlich drüber nachdenken, soziale Sicherungssysteme innerhalb des Kolpingwerkes aufzubauen. Das Kolpingwerk ist ja nicht in erster Linie eine Fachorganisation für Entwicklungszusammenarbeit, sondern ein Mitgliederverband. Wir haben in allen Ländern Lateinamerikas mehrere tausend Mitglieder. Und diese Mitglieder in einem katholischen Sozialverband üben praktische Solidarität. Übrigens von Anfang an. Adolf Kolping hat schon zu Anfang der Gesellenvereine drüber nachgedacht und umgesetzt Krankenversicherung oder Sterbekassen und so ähnliches. Über diese Dinge könnte man oder sind wir auch dabei, in Lateinamerika nachzudenken, inwieweit soziale Absicherungsmaßnahmen, die aus der Wirtschaft und von eventuell öffentlichen Systemen gar nicht vorhanden sind, wie man die innerhalb des Kolpingwerkes aufbauen könnte. Da gibt es viel Solidarität, wenn jemand krank wird bereits. Aber wie könnte man das institutionalisieren? Heute noch gibt es im Kolpingwerk der Schweiz eine Krankenkasse, die nach meinem Kenntnisstand auch nicht Kolpingmitgliedern offen steht. Aber diese Traditionen haben wir in unserem Verband und darüber denken wir im Augenblick nach. Allerdings sind wir da noch nicht viel weiter gekommen.
Die Lebensumstände der Lateinamerikaner und Afrika sind oft sehr schwierig und ohne Job kein Geld, ohne Geld aber auch keine Möglichkeit, selbst in einen Job zu investieren. Wenn es nämlich keine Arbeit mehr gibt, ist oft der einzige Ausweg, selbstständig zu arbeiten. Davon haben wir gerade eben schon gehört. Und dann hilft Kolping international und unterstützt gute Ideen wie, das hören wir gleich.